Systemwechsel ist unser Thema heute. Ja, Systemwechsel. Unser kleiner Spatz, das ist kein Video von diesem Jahr. So weit sind die Vögel ja noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Vögel auch dieses Jahr trotz Corona wieder brüten werden und wieder versuchen werden, loszufliegen. Ja, in diesem kleinen Video nimmt der kleine Spatz keinen Systemwechsel vor. Er überwindet seine Angst nicht. Er stürzt sich zunächst nicht ins Ungewisse. Er stürzt sich nicht ins Leben. Er stürzt sich nicht ins Leben, für das er geschaffen ist. Er fliegt nicht. Noch nicht. Aber irgendwann fliegt er. Der Lebensinhalt eines jungen Vogels besteht nicht darin, im Nest zu bleiben. Er ist geschaffen zum Fliegen. Und du? Wozu bist du geschaffen? Wozu bist du befähigt? Was soll deine Lebenswelt sein? Dazu passt dann auch der Vers, der für heute steht im Jesaja für diesen Sonntag. Hab keine Angst, ich bin da bei dir. Wir dürfen bei Dingen, die vor uns liegen, die von uns gefordert sind, alte Räume zu verlassen, Neues zu wagen, so wie der kleine Spatz dann irgendwann loszufliegen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Manchmal haben wir die, aber wenn wir uns das vorhalten, dass jemand viel Größeres an unserer Seite ist und dass er uns befähigt und dass er uns berufen hat, dann können wir uns voll ins Leben stürzen. In Hinführung zur Predigt lese ich aus Lukas 10 ab Vers 25 eine allseits bekannte Geschichte. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen und raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer von den verachteten Samaritern vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund und sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Und der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Jesus erzählt die Geschichte. Zunächst geht es um die Frage, der Barmherzigkeit, also um die Nächstenliebe. Aber ich fand, in dieser Geschichte geht es auch um einen geforderten Systemwechsel. Ja, es gab die Regeln zu der Zeit. Es war halt so. Die Pharisäer hatten Regeln aufgestellt, Regeln von Menschen. Die Pharisäer und der Tempeldiener fühlten sich als religiöse Elite, selbstzufrieden, stolz. Wir sind besser, das macht man so nicht. Übertragen wir das in unsere Zeit. Haben wir Regeln aufgestellt? Haben wir Regeln für andere aufgestellt? Fühlen wir uns, fühle ich mich manchmal als religiöse Elite dieser Zeit, selbstzufrieden, selbstverliebt und stolz? In der Geschichte von Jesus ist ein Systemwechsel nötig. Und ich denke, bei mir auch.
Im Sommer in 1982 war ich in Jerusalem an einem etwas mysteriösen Ort. Auf einer Ausgrabungsstelle in der Nähe von der St. Anna-Kirche. Ausgrabungen in Jerusalem sind immer mit großen Problemen verbunden, von denen ich nur eines Mal herausgreifen möchte, da die Stadt im Laufe der Zeit ja immer und immer wieder zerstört worden ist und man im Gegensatz zu heute keine entsprechenden Planierraupen hatte, um das ganze Geröll wieder wegzuräumen, hat man immer wieder obendrauf gebaut, sodass der heutige Erdboden gut 20 Meter höher liegt als noch zur Zeit Jesu. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann versucht herauszufinden, was stammt genau aus welcher Zeit. Denn wie das auch heute ist, man gräbt nicht an jeder Stelle gleich tief, wenn man irgendwas Neues bauen möchte. Und im Garten dieser St. Anna-Kirche befindet sich eine große Ausgrabungsstelle, da der Ort früher als die Teiche Bethesda bekannt war. Ich beschränke mich jetzt ausschließlich mal auf das, was für uns heute bedeutsam ist. Um die Teiche herum, die eine Wasserfläche von über 5000 Quadratmeter hatten, befanden sich 5 Säulenhallen. Der größere der Teiche, der an den Säulenhallen liegt, war etwa 30 Meter tief. Damals, also vielleicht 20 Meter weniger, weiß man nicht so ganz genau. Aber trotzdem definitiv mehr als 10 Meter tief. In den Säulenhallen gibt es auch Überreste von einem Asklepios-Schrein, der vermutlich zwar erst 72 nach Christus erbaut wurde, aber ob es vor der Zerstörung Jerusalems durch die Römer dort auch schon einen gab, das wissen wir nicht genau. Und als wir dort standen, uns diese Begebenheit vor Augen gehalten haben, die in Johannes im 5. Kapitel beschrieben wird, dann klingeln so an manchen Stellen die Ohren. Und dazu kommt dann auch noch, dass der Abschnitt, die Verse 3b und 4, in den alten Manuskripten überhaupt nicht zu finden ist. Also ein späterer Zusatz als Erklärung in den Text eingefügt wurde. Und dann zu sehen, was dort üblich war und wie dann konkret durch Jesus eines seiner Wunder geschah, bringt dieser an sich schon unerwarteten Geschichte eine ganz neue Wendung. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 1 bis 15. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Jetzt der Zusatz. Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich, an welcher Krankheit er litt. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, dann steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deswegen wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete: Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? Fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Soweit der Text, um den es heute Morgen geht. Ich möchte heute Morgen gar nicht mal in erster Linie auf das Wunder eingehen. Nicht, dass es am Sabbat geschah und Jesus dadurch wieder neue Schwierigkeiten bescherte, wie der folgende Text dann belegt, sondern auf etwas, was auch uns heute betrifft. Es geht mir darum, einmal zu gucken, ob da ein Systemwechsel nötig ist, nämlich bei der Frage, wem vertrauen wir eigentlich? Vertrauen wir dem, was wir kennen? Oder vertrauen wir Jesus, selbst da, wo wir ihn gar nicht mal richtig erkannt haben? Und dabei fange ich mal an, das System so ein klein wenig zu erklären. Der Teich Bethesda und die Säulenhallen sind da und eine Situation, die man aus der Geschichte, aus der Archäologie sehr gut belegen kann. Sogar den Namen und alles ist gut bezeugt. Wenn man diese Geschichte liest, dabei etwas kritisch ist, wie ich das normalerweise auch nicht so ganz abstellen kann, dann ist dieser Ort seltsam. Teiche, deren Wasser normalerweise ja benutzt wurde, um die Schafe auf dem Weg in den Tempel zu waschen, bevor sie geopfert werden, dieser Ursprung für die Teiche ist klar und ist nachvollziehbar. Aber wie aus diesen Teichen ein Ort werden konnte, der heute durchaus Lourdes den Rang ablaufen würde, das ist eine mysteriöse Geschichte. Ein Ort, den Menschen aufsuchten, um geheilt zu werden. Das passt überhaupt nicht ins jüdische Umfeld. Ganz zu schweigen von dem ominösen Engel, der ab und zu das Wasser bewegen soll. Und der Erste, der dann hineinkommt, ist gesund. Egal, was er auch gehabt haben mag. Kein Wunder, dass Johannes selbst nichts davon berichtet hat, dass es mit diesem Engel da war. Allerdings muss es wohl so gewesen sein, sonst hätten man nicht all das drumherum auch so aufgebaut, um die Kranken zu schützen. So lange, bis dann wieder der Nächste dran war. Der Gelähmte aus unserer Geschichte, so können wir lesen, war schon 38 Jahre krank. Und wie lange er dort gewartet hat, wissen wir nicht genau, aber mit Sicherheit viele, viele Jahre. Was für ein System. Nur der Erste wird geheilt. Aber es muss wohl so gewesen sein. Ob das was mit dem griechischen Heilgott zu tun hat, der wirklich erst später dazu kam, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch der schon in dem früheren jüdischen Umfeld sein Unwesen getrieben. Heilung ist dort möglich, also fragt man eigentlich gar nicht mehr so direkt nach, woher kommt das eigentlich alles. Auch das kommt uns heute sehr bekannt vor. Wir erleben ja in unserer Zeit eine ganz ähnliche Geschichte. Eine Erkrankung hat sich in kürzester Zeit weltweit verbreitet, den ganzen Erdball gefangen genommen. Obwohl das alles neu für uns war, versuchen Wissenschaftler ein System zu finden, um diese Erkrankung zu bekämpfen, Heilmittel zu finden, Impfungen zu finden und umzusetzen, Regeln einzuführen, die helfen, die Pandemie einzugrenzen. All das läuft in kürzester Zeit an, aber es gibt natürlich immer wieder neue Schwierigkeiten. Und trotzdem, das, was man da erreicht hat, ist immens schnell gegangen, auch wenn noch viele Fragen offen sind. Und die Konsequenzen für die ganze Welt, die sich daraus ergeben werden, die können wir noch überhaupt nicht angehen, weil wir nicht wissen, wie es wird. Das Einzige, was wir sehen, bei uns geht's gut. Und wir haben, selbst für diejenigen, die darunter massiv zu leiden haben, wenigstens für eine ganze Reihe davon, zumindest schon mal eine finanzielle Unterstützung. Aber dieses System, was unsere Wissenschaftler da wirklich auf die Beine gestellt haben, das ist immens komplex, reicht viel, viel weiter als diese Heilung einer Person damals in dem Teich. Und trotzdem ist das Prinzip dahinter ganz, ganz ähnlich. Wenn es zumindest einigen hilft, machen wir mit. Sich dagegen zu stellen, würde heute anders als damals ja noch viel mehr Schaden anrichten. So sind wir Menschen gestrickt. Wir entdecken ein Problem, egal ob klein oder groß, und versuchen etwas dagegen zu unternehmen. Und daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen. Aber lasst uns mal nachsehen, wie Jesus damit umgeht. Vielleicht sehen wir darin eine Alternative, die auch für uns heute hilfreich sein könne. Obwohl sehr viele Kranke um den Teich herum sind, zum Teil mit, zum Teil ohne eine Begleitperson, die dann im Falle eines Falles unterstützt, heilt Jesus hier nicht alle. Wir wissen aus vielen Berichten in den Evangelien, dass die Leute aus der ganzen Umgebung die Kranken zu Jesus brachte und Jesus heilte alle, die man zu ihm brachte. Hier ist etwas völlig anderes. Hier hilft er auch dem Gelähmten nicht, einfach so als Erster im Wasser zu sein. Oder er vergibt auch keine Nummernkärtchen. Wenn er Deutscher gewesen wäre, hätte er das mit Sicherheit getan. Und dafür gesorgt, dass nicht der eine, wer weiß wie lange, warten muss, weil er zu langsam ist und die anderen immer bevorzugt werden. Da hätte er mit Sicherheit etwas anderes getan. Aber Jesus ist eben nicht so, wie wir uns das vorstellen. Er stellt dem Gelähmten nur eine ganz, ganz offensichtliche Frage. Nämlich die Frage, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was für eine Frage! Natürlich will er das. Warum sollte er sonst dort herumliegen? Tag für Tag, immer und immer und immer und immer wieder über viele Jahre hinweg. Anstatt vielleicht zu Hause zu bleiben oder woanders zu betteln, wo er mehr Laufkundschaft hat vor dem Tempel, wie das bei manchen anderen Bettlern sonst der Fall ist. Ein Grund dafür, warum ich meine Predigt Systemwechsel genannt habe, ist die Antwort des Gelähmten, die so ganz, ganz typisch für uns Menschen ist. Er sagt, ich schaffe es nicht, zuerst im Becken zu sein. Bis ich da bin, ist schon jemand vor mir drin. Mir hilft niemand, schneller zu sein. Ganz typisch. Das ist das System, in dem wir leben. Wir haben das so oft erlebt, also haben wir uns auch damit abgefunden. Es ist einfach so. So leben wir, so kennen wir es. Und er antwortet Jesus gar nicht auf die Frage, ob er gesund werden will, sondern er sagt nur das, was innerhalb seiner Denkmöglichkeiten möglich ist. Und er sagt, mir hat noch keiner geholfen, schneller im Becken zu sein. Vielleicht bist du ja derjenige, der mir gerade hilft. Das könnte so seine Hoffnung gewesen sein. Aber davon auszugehen, dass Jesus etwas völlig anderes meint, das passt nicht in sein System. Und deswegen durchbricht Jesus genau dieses System des Mannes mit seiner Aufforderung, steh auf, nimm deine Matte und geh. Man könnte jetzt natürlich eine Frage dazwischen schieben, die sich bestimmt im Kopf von diesem Mann abgespielt hat. Was soll das? Ich liege doch hier, weil ich genau das nicht kann. Wie kannst du von mir behaupten, ich soll jetzt aufstehen und gehen? Das ist doch nicht möglich. Warum sollte ich das jetzt versuchen? Ich weiß doch, dass ich das nicht kann. Aber dieser Mann, von dem wir nicht einmal den Namen kennen, steht auf, rollt seine Matte zusammen und geht los. Nach 38 Jahren Bewegungslosigkeit. Für diejenigen, die medizinisch da ein bisschen gebildet sind oder mal über einen langen Zeitraum Gips gehabt haben oder sich aus irgendeinem Grund lange Zeit nicht bewegen konnten, die wissen, Das geht nicht. Menschlich gesprochen ist das nicht möglich. Da ist keine Muskulatur da, da ist keine Koordination mehr da. Da funktioniert gar nichts. Für Jesus spielt das keine Rolle. Jesus sagt, steh auf und geh. Nimm deine Matte und mach dich auf den Weg. Und deswegen macht Jesus sich auch keine Gedanken darüber, was das für ein Tag ist. Dass es ausgerechnet mal wieder am Sabbat passiert, dass Jesus jetzt diesen Mann dazu auffordert zu arbeiten und er deswegen natürlich auch sofort Ärger bekommt. Überlegt euch das mal. Ein Mann, 38 Jahre gelähmt, macht die ersten Schritte und kriegt sofort wieder Ärger deswegen. So sind wir Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir manchmal wirklich einen Systemwechsel vornehmen müssen, weil es gar nicht mehr anders geht. Und als Jesus diesen Mann später noch einmal wieder trifft, spricht er ihn wieder an und sagt ihm, sündige in Zukunft nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Ist das jetzt eine Drohung, Jesu? Wir haben schon oft darüber geredet, dass es Krankheiten gibt, die als Ergebnis von Sünde ins Leben hineinkommen und nur geheilt werden können, wenn auch die Sünde vergeben worden ist. Und auf der anderen Seite wissen wir, und das ist wahrscheinlich die deutlich größere Gruppierung, dass es kranke Menschen gibt, wo überhaupt keine Sünde dahinter steckt. Wo es niemanden gibt, der daran schuld wäre, in Anführungszeichen. Und auch da hätten wir als Menschen natürlich gerne so ein nachvollziehbares System, dass wir wüssten, so und so ist das. Das hätten wir dann wieder im Griff. Aber bei Gott gibt es das nicht. Gott handelt immer noch, ohne uns vorher um Erlaubnis zu fragen. Gott handelt immer noch auf Wegen, die anders sind als er oder als wir das gerne hätten. Das Einzige, was wir heute wissen, das ist etwas, was uns Paulus aufschreibt in Römer 8, Vers 28, nämlich, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Guten dienen. Egal, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich krank bin oder gesund, ob ich alt bin oder jung oder was auch immer ich erlebe. Alle diese Situationen möchte Gott dazu gebrauchen, damit wir in unserem Leben weiterkommen, damit wir wachsen. Damit wir etwas Neues leben. Das ist die neutestamentliche Zusage, die wir haben. Aber das heißt nicht, dass jemand, der krank ist, gesündigt hat und jemand, der nicht krank ist, nicht gesündigt hätte. Ganz und gar nicht. Und deswegen bleibt es letztlich auch bei dieser Warnung, sich nicht gegen Gott zu stellen. Auch das gilt natürlich für uns. Das wissen wir, wenn wir uns gegen Gott stellen, haben wir keinen Schutz Gottes mehr und wissen nicht, was uns dann begegnen kann. Aber dieser Mann, der Jesus nicht kannte, hat ihm vertraut. Er wurde geheilt und konnte ein neues Leben mit ihm beginnen. Er war bereit, das ihm bekannte System zu verlassen und nicht auf das wunderwirkende Wasser zu warten, sondern er war Jesus gehorsam. Und er lebte seine Rettung. Und durch diese Situation lernte er Jesus dann besser kennen. Was weiter aus ihm wurde, bleibt uns ebenfalls verborgen. Wir haben keine Ahnung, was später mit diesem Mann passiert ist. Aber jetzt mal die Frage an uns. Sind wir bereit für einen Systemwechsel? Renate hat am Anfang einige Systemwechsel aufgezeigt. Den Wechsel vom Egoismus zur Liebe. Den Wechsel von der Angst ins Vertrauen. Da gibt es so eine ganze Menge Sachen. Hier geht es jetzt um etwas ein klein wenig anderes. Und ich möchte das trotzdem auch wieder versuchen, auf unser Leben zu übertragen. Der Teich Bethesda selbst ist schon lange trocken. Da gibt es schon lange gar kein Wasser mehr. Und trotzdem ergeben sich viele Parallelen oder wichtige Parallelen zu unserem Leben. Auf der einen Seite ist es so, dass es wichtig ist, dass wir gute Routinen haben. Vieles in unserem Leben läuft danach ab. Niemand überlegt sich, dass er jetzt gerade atmen muss. Das sind wir gewohnt, das läuft einfach so ganz von selbst. Oder wenn man mal laufen gelernt hat oder Fahrradfahren gelernt hat oder wenn ich so erinnere oder mich daran erinnere, wie das war, als ich anfing, Autofahren zu lernen. wo man dann überlegen muss, was muss ich jetzt alles tun? Und bis man das alles dann auf die Reihe gekriegt hatte, war das Auto schon wieder viel zu weit gerollt. Das war am Anfang so, ist völlig normal. Und irgendwann ist man so da drin, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, weil wir in einer guten Routine es einfach gewohnt sind, Sachen zu tun, und gleichzeitig können wir dann sogar noch über ganz andere Sachen nachdenken. Viele Menschen, und wir Deutschen haben an dieser Stelle einen der ersten Ränge, viele Menschen suchen Sicherheiten. Sicherheiten in dem, was man kennt. Sicherheiten in dem, was man gewohnt ist. Und deswegen können auch wir relativ problemlos auch mal für eine Zeit neue Regeln annehmen, wenn sie uns sinnvoll erscheinen. Wie gesagt, in vielen Fällen ist das wirklich gut so. Auch im Glauben hilft es, wenn man zum Beispiel feste Zeiten hat, in denen man seine Bibel liest, in denen man betet, man sich zu festen Zeiten in der Gemeinde trifft, egal ob das jetzt real oder online passiert. Viele geistliche Verhaltensweisen sind uns in Fleisch und Blut übergegangen und das ist ein großer Segen für uns und für unsere ganze Umgebung. Aber das Problem bei Routinen ist, dass sie in der Regel keine Veränderungen zulassen. Dann findet man nämlich so Sätze, aber das war doch schon immer so. Kennt ihr alle? Oder was der Pfarrer gesagt hat, das wird schon stimmen. Oder es kann doch nicht sein, dass sich so viele Menschen irren. Oder um das jetzt zu ändern, dafür bin ich schon zu alt. Erich Fried hat mal vor gar nicht allzu langer Zeit diesen Satz geprägt: Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Jede liebevolle Beziehung, das wissen wir, alles, wenn es so um diese normalen menschlichen Sachen geht, verändert sich im Laufe der Jahre. Und so gibt es viele Beispiele, die wir erfahren haben. Ich kann nicht an etwas festhalten, was irgendwann mal so war. Das funktioniert nicht. Das wissen wir alle. Aber mir geht es hier noch um mehr. Manchmal fordert die Zeit, in der man lebt, auch eine komplette Neuorientierung. Dieser gelähmte Mann steht jetzt vor der Frage: Willst du jetzt gesund werden? Willst du jetzt gesund werden? Vertraust du mir oder möchtest du für die nächsten 20 Jahre weiter jeden Tag hierher gebracht werden? Glaubst du? Und wenn man sich das dann vorstellt, was bedeutet das für diesen Mann? Jesus hätte ihm sagen können: Wenn ich dich jetzt heile, wirst du morgen nicht mehr betteln können, sondern dann musst du arbeiten. Da hilft alles nichts. Das gehört sich einfach so. Du wirst dich nicht mehr weiter tragen lassen, sondern du musst selber gehen. Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Willst du das wirklich? Krank sein hat ja auch angenehme Seiten, bis heute. Man wird bedauert, andere beten für einen. Man erwartet nicht viel von einem Kranken oder von einem geschwächten Menschen. Wie wäre es, wenn Jesus jetzt hier wäre und sagen würde: Ich möchte euch eine Erweckung schenken. Viele werden hier in eurer Region zum Glauben kommen. Es wird eine ganze Reihe Leute Woche für Woche neu in eure Gottesdienste strömen. Ihr werdet viel, viel Zeit brauchen, euch um diese Leute zu kümmern. Immer wieder wird es Taufgottesdienste geben und für euch wird nicht mehr viel Zeit übrig bleiben. Ihr werdet nicht mehr alle kennen und es wird ständig Veränderungen geben, weil immer wieder neue Leute kommen. Und nicht alle, die kommen, werden euch liegen. Also eure gute Gemeinschaft wird definitiv darunter leiden. Es wird viel Unruhe geben. Wenn ihr das trotzdem wollt, rollt eure eigenen Probleme zusammen und stellt sie weg. Vielleicht ist es gut, dass es heute noch nicht so weit ist, denn ich weiß nicht, wie wir das machen wollten mit den Corona-Regeln und dann noch viel mehr Leuten da ins Gemeindehaus zu kriegen. Da müsste man wahrscheinlich den ganzen Sonntag über Gottesdienste anbieten und das ja immer mit einem Abstand von mindestens einer Stunde. Aber vielleicht ist es auch gut, dass wir angefangen haben, jetzt die Predigten zumindest schon mal bei YouTube einzustellen. Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Müsste man sehen. Aber Wie wäre das, wenn Gott so auf uns zukommt und genau das sagen würde? Jesus schafft Veränderungen und er schafft auch Wachstum. Mit den Ältesten habe ich über dieses Thema mit der Erweckung schon gesprochen, dass ich glaube, dass genau das wirklich passieren wird. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht unter welchen Umständen, aber ich bete dafür mehr und mehr. Und auch andere in unserem Land tun das in ähnlicher Weise, manche allein, manche zu zweit, manche in kleinen Gruppen am Telefon. Vieles deutet darauf hin, dass wir vor einer Zeit der Erweckung stehen, die vielleicht den ganzen Erdball neu ansprechen wird, gerade weil diese Zeit, in der wir leben, um uns herum immer finsterer wird, weil die Liebe verschwindet, weil Hass und Egoismus immer neue Extreme erzeugen und dafür sorgen, dass die Gemeinde Jesu anfängt, wieder mehr Zeit zum Beten einzunehmen. Mehr und mehr Menschen anfangen, sich wieder neu ermutigen zu lassen und loszulassen, was man kennt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es soweit ist, aber ich glaube, dass es kommen wird. Wenn wir mehr und mehr auch wirklich uns darauf einlassen, dafür beten, dann wird es uns nicht irgendwann mal überfallen, sondern wir werden schon von vornherein mittendrin sein. Vielleicht möchte Gott ja noch manche Gaben und Fähigkeiten auch von uns nutzen, die in unserer Mitte schlummern und noch gar nicht genutzt werden. Aus meiner Erfahrung kann ich einfach nur sagen, wer betet, wird Veränderungen und wird auch Wachstum erleben. Und so manches, was uns bisher beschäftigt und festgehalten hat, wird einfach verschwinden, weil überhaupt kein Platz mehr dafür da ist und auch keine Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich sowas sage, sowas einfach so in den Raum stelle. Wie wäre es, wenn das wirklich passiert? Dass nicht nur der eine oder andere mal zum Glauben kommt im Laufe der Zeit, sondern auf einmal viele. Dass diejenigen, die glauben, mal wieder anfangen, zumindest noch für eine kurze Zeit, vielleicht bis zur Entrückung, die Gesellschaft ein wenig wieder mehr zu prägen. Trotz all der Finsternis und all dem anderen, was definitiv schon am Zunehmen ist. Ich denke nicht, dass wir unseren Auftrag erfüllt haben, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und deswegen brauchen wir die Unterstützung Gottes, sonst wird es nicht passieren. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Gott möchte, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Jesus hat durch seinen Tod die Versöhnung für alle Menschen geschaffen. Aber nur der, der es annimmt, hat etwas davon. Und deswegen ist es so wichtig, dass da mehr und mehr passiert. Und ich möchte uns einfach einladen dazu, dass wir auch mehr dafür beten. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich bete laut und betet bitte leise mit, ob meine Worte oder eure eigenen. Das ist ganz egal, aber ich möchte euch einladen dazu, dass wir nicht nur jetzt mal im Gottesdienst, sondern auch zu Hause, wenn ihr zu Hause seid, mehr und mehr dafür beten, dass Gott das doch schenkt. Dass wir wach werden an der Stelle, wo es nötig ist und dass Gott es schenkt, dass auch viele andere noch von ihm, von seiner Liebe angesprochen werden können. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns liebst. Aber du liebst nicht nur uns, sondern du liebst alle Menschen. Herr, du machst uns an dieser Geschichte deutlich, dass Menschen, die sich auf dich verlassen, die sich auf dich einlassen, die bereit sind, über das hinauszusehen, was sie kennen, obwohl es sie versucht festzuhalten, die erleben, dass du Veränderung schenkst. Und manchmal änderst du sogar das ganze System. Lieber Herr, ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest, dass du uns auch da wirklich ansteckst, auch weiter dafür zu beten, für die Menschen, die wir kennen. Vielleicht ganz konkret für diejenigen, die wir hier im Ort, in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft kennen. Und dafür beten, dass du sie erreichst. Uns vielleicht dabei auch überlegen, was wir mit dazu beitragen können. Herr, danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns in den Händen festhält und in dem wir sicher und geborgen sind. Und dass da, wo wir anfangen zu beten, wir diejenigen sind, die du am ersten verändern wirst. Auch das habe ich erlebt. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch da weiterführst und weiterbringst. Herr, es ist nicht nur so, dass wir mehr Leute in unseren Gemeinden brauchen, sondern es ist so, dass dein Opfer ausreicht für viel, viel mehr Menschen. Und dass es schade ist für jeden, der diesen Weg nicht eingeht. Und erst recht schlimm, wenn wir überlegen, was daraus für diese Person dann werden wird. Ewig von dir getrennt zu sein. Herr, bitte hilf uns, das in unserem Leben mehr und mehr auch wieder zu verinnerlichen und uns das bewusst zu machen. Du möchtest, dass Menschen dich kennenlernen. Und du hilfst uns auf diesem Weg und du hilfst auch Menschen auf diesem Weg. Und ich danke dir dafür, dass auch wir das hier erleben sollen. Und ich bitte dich darum, dass es auch so passiert. Danke dafür, dass du bei uns bist, dass du auch mit uns in die vor uns liegende Woche gehst. Danke dafür, dass du uns die Augen öffnen möchtest, auch für das, was du uns zeigst, damit wir sehen, was du siehst. Dass so wie damals zur Zeit deiner Jünger das Feld auch heute wieder reif zur Ernte ist. Herr, danke dafür, dass du unser Gott bist und dass du uns genau kennst und uns auch da an die Punkte bringst, die wir brauchen. Danke von ganzem Herzen dafür. Amen.